Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als der Gitarrist der Metalband Entoria und mir gegenüber sitzt heute nicht der Steff, denn der Steff ist leider kurzfristig sehr krank geworden, in Klammern, nein, er hat kein Corona, keine Angst, aber er kann heute nicht. Stattdessen habe ich mir spontan einen anderen Gast geholt, nämlich den Raffi.
Ja, hi, ich bin der ganz große, sehr bekannte Musikwissenschaftsprofessor Raphael Burkert und ich werde euch heute sehr viel über Sternchen und solche, die es werden wollen, aufklären.
Professor bist du zwar noch nicht, aber auf jeden Fall Musikwissenschaftler mit einem musikwissenschaftlichen Abschluss, der offiziell anerkannt ist und bald wirst du dich auch noch fortbilden und der Professortitel kann sich nur noch um Tage handeln. Hallo Raffi, willkommen in der zweiten Folge bei diesem Podcast, bei dem du dabei bist. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, ich weiß die Folgennummer nicht, aber es ist die Folge über das Land Norwegen mit dem Titel Metal in Nordeuropa Teil 2. Da hast du uns ja viel über deine Reise nach Norwegen erzählt. Podcast, das ist das Follow. Heute widmen wir uns einem anderen Thema, aber davor haben wir hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass wir diesen Podcast danach benannt haben. The Pain to Swallow ist hier ganz wörtlich gemeint. Wir trinken am Anfang jeder Folge einen ekligen Schnaps.
Der eklige Schnaps.
Da du heute zu Gast bist, hattest du die Ehre, einen auszusuchen. Was hast du mir denn heute mitgebracht?
Es ist ein ganz besonderes Schlückchen aus dem Hause Prestige. Der Name ist, der klingt schon sehr verheißungsvoll. Es ist ein Weinbrand. Prestige Weinbrand wird nach bewährtem Verfahren hergestellt. Die behutsame Lagerung in Original-Limousineichenholzfässern geben diesem Weinbrand das blumige Bouquet und seine milde Reife. Also auf gut Deutsch, das ist einfach bloß so ein kleiner Flachmann, den man vorne an der Kasse holen kann. Bei Rewe habe ich ihn bekommen. Ich bin gespannt, wie er uns mundet.
So wie er aussieht, sieht es aber eher wie ein teureres Produkt aus, oder?
Also 30 Euro bin ich mindestens losgeworden dafür.
Das wage ich zu bezweifeln, da die Flasche allein schon aus Plastik ist.
Sieht aber aus wie echtes Glas.
Täuschend echt. Na gut, dann wollen wir nicht länger zögern und uns diesen edlen Tropfen einverleiben.
Zum Wohle.
Prost.
Vielleicht ist das auch das letzte Mal, dass ich das jetzt trinke.
Ich dachte schon, du sagst, vielleicht ist das doch das letzte Mal, dass ich hier in diesem Podcast zu Gast sein möchte. Allerdings kannst du dich nicht beschweren, denn du hast ihn ausgesucht. Also, ich finde, man schmeckt eindeutig dieses Weinbrandige irgendwie raus. Ja.
Also, das Brandaroma ist auf jeden Fall sehr vorherrschend.
Ansonsten war er jetzt nicht zu gut. Wer hätte das gedacht? Na gut, Rituale müssen hinter sich gebracht werden. Wir steigen heute ein ins Thema Einstiegsdrogen, doch wir sprechen nicht über die Drogen, die wirklich gesundheitlich schädlich sind, sondern über Einstiegsdrogen im Metal. Wie steigt man am besten in den Metal ein? Wie sind die klassischen Wege und wie ist es uns selbst dabei ergangen? Wie war denn dein Einstieg in den Metal und wie lange ist das schon her?
Also ich kann mich erinnern, als ich so 13, 14 Jahre alt war, hatte ich einen guten Kumpel im Internat, der sehr auf Marilyn Manson stand. Und von dem habe ich meine ersten CDs bekommen. Das ging vor allen Dingen los mit der CD Lest We Forget, was ja eigentlich so ein Best-of-Album ist von ihm quasi. Und es ging dann weiter mit The Golden Age of Grotesque, was ja schon eine neue Ära bei ihm quasi angezeigt hat. Und dann kamen immer mehr andere Bands dazu. Ich ging sehr schnell in die Black-Metal-Richtung. Eines meiner ersten Shirts war Eba damals, die sehr unterschwellig bekannt waren im deutschen Black-Metal und Secrets of the Moon, die auch heute noch aktiv sind.
Sind Eba nicht auch noch aktiv? Ich kann mich erinnern, dass wir sie irgendwann mal auf dem Festival gesehen haben.
Also ich weiß, dass sie einmal aufgehört hatten zu spielen und soweit ich weiß, haben sie sich für dieses eine Konzert damals nochmals zusammengefunden. Das war beim Ragnarök 2018, 19, 18, 18 wahrscheinlich.
Aber du bist jetzt von Marilyn Manson sehr schnell in den Black Metal gekommen. Würde ich eher als ungewöhnlich einstufen. Vor allem ist Black Metal keine beliebte Einstiegsmusik im Metal, würde ich mal behaupten.
Es war auch absolut reiner Zufall. Also ich muss dazu sagen, ich hatte eine Freundin von mir, der habe ich gesagt, ich mag Marilyn Manson und Marilyn Manson war damals für mich Black Metal und der habe ich gesagt, ich stehe jetzt total auf Black Metal und sie hat gemeint, ja, sie hat jetzt so einen Kumpel von der in der Schule, der verkauft gerade eine CD und ein Shirt und dann habe ich einfach die CD und das Shirt gekauft. Die CD war damals gebrannt, ja, ich habe dafür bezahlt, das will ich nur mal festhalten.
Aber war sie denn in der originalen Hülle?
Ja, sie war in diesem originalen Klapphüllen-Dings, das halt in diesen Brenn-CDs halt so. Außenrum ist. Also.
Ach so. Nicht mal ein originales CD-Case.
Es war einfach nur eine gebrannte CD und ein Shirt, aber ich war sehr happy damit und das war halt, das waren halt tatsächlich Secrets of the Moon und Aeba damals. Ich weiß nicht mehr, ob die gebrannte CD von Secrets of the Moon oder Aeba war. Auf jeden Fall tut's mir für die Band im Nachhinein sehr leid, aber ich habe mich sehr gefreut und seitdem höre ich euch. Also irgendwie dürft ihr auch ein bisschen froh drüber sein.
Also dieser Typ war eigentlich im nüchtern betrachtet ein Raubkopierer, wenn er das sogar für Geld gemacht hat.
Ja, das muss irgendwie so nach Pirate Bay Zeiten irgendwie nochmal in gewesen sein, dass man doch nochmal irgendwie CDs kopiert.
Aber wahrscheinlich eher noch vor Pirate Bay Zeiten, oder?
Ich weiß nicht, wann waren das? Pirate Bay, das ist ja schon eine ganze Weile her. Und als ich 13, 14 war, da war ich, das war 2006 oder so.
Also ich fasse das mal zusammen. Du hast quasi gesagt, du hörst eine Musik und dann erst im Nachhinein musstest du sie dann wirklich anhören, um den Worten Taten Folge zu lassen.
Sozusagen. Und natürlich kamen dann so einige andere Sachen mit dazu, ne? Die halbe Klasse hatte irgendwie Linkin Park gehört. Ich habe bis heute noch ein kleines Guilty Pleasure mit Avril Lavigne, das aber irgendwie mich nicht weitergeführt hat, aber
persönlich oder musikalisch?
Wahrscheinlich sowohl als auch. Und ja, ansonsten so diese ganzen Klassiker wie System of a Down oder sowas sind natürlich bis heute noch große Magneten. Wie war es denn bei dir?
Bei mir war es wirklich komplett anders, aber ich würde auch nicht sagen, dass es der weit verbreitetste Weg war. Ich bin tatsächlich über diese ganze Mittelalterschiene auf die Sache erst aufmerksam geworden. Meine erste Band, die ich live gesehen habe und aktiv gehört habe in dem Bereich, war In Extremo. Und dann bin ich so ein bisschen abgedriftet, also parallel dazu, ich habe es natürlich das weitergehört und abgedriftet in den Punkrock-Bereich, aber nicht diesen klassischen, wie heißen die, Sex Pistols Punkrock, sondern eher den deutschen Punkrock. Und danach kam so die klassischen Metal-Sachen und auch ja härtere Metal-Sachen, dann wurde es quasi immer extremer und dann bin ich halt immer weiter in den Extreme-Metal reingekommen und ich, also nicht, dass ich sagen würde, ich mag die Sachen von früher nicht mehr, aber ich höre sie nicht mehr so aktiv und höre jetzt wirklich hauptsächlich so Sachen, die dem Extreme-Metal zugeordnet werden können, also Death, Thrash, Black und so weiter.
Ich glaube, dass gerade so diese Mittelalter-Dudelei, sage ich mal, für viele ausschlaggebend ist, dass man sich da wirklich reinhört. Wenn ich mir überlege, es ist halt sehr zugänglich, nicht nur für Leute, die schon einen gewissen Hintergrund mit etwas härterer Musik haben, sondern es ist halt, es führt langsam heran an heidnische Themen, paganistische Themen oder ähnliches und hat immer wieder so diese Rock-Elemente drin. Und ich glaube schon, dass das viele Leute dazu bewegt, dass man sagt, ach, das klingt doch super nett und das finde ich richtig cool. Und man fühlt sich trotzdem schon sehr alternativ damit.
Ja, und dieser Schritt vom Mittelalter-Rock zu den Pagan-Richtungen und zu den Folk-Metal-Richtungen war dann echt nicht mehr weit. Und da, das war ja dann auch diese Zeit, so 2010 bis 2015, wo dieser Pagan-Metal richtig erfolgreich und, sag ich mal, groß gehypt wurde.
Ja, da hattest du ja schon Korpi Klani genannt, aber für mich gab es da auch immer diese großen drei E's, die im Raum standen. Das waren nämlich Equilibrium, Enziferum und
Innovati.
Ja, genau.
Ja, mit Enziferum, ich nicht, dass ich die Band scheiße finden würde, aber die habe ich damals eher so am Rande gehört. Die kannte ich gar nicht so gut.
Ich persönlich konnte nie mit denen warm werden. Also ich hatte sehr gute Kumpels, die wirklich stark damit angefangen hatten, als wir so auf die ersten Festivals gingen. Ein Schulfreund von mir, der war der größte Fan sozusagen von denen, hat eine fette Flagge auch im Zimmer hängen gehabt von denen. Und
ja, das bestimmt heute noch.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ich bin mit ihm wirklich auf 3 oder 4 Konzerte von Enziferum gegangen. Gut, häufig einfach auf Festivals mitgenommen. Und trotzdem haben sie mich nie gecatcht. Jedes Mal danach hatte ich das Gefühl, nee, das holt mich nicht ab. Und dann danach bin ich wieder hingegangen, hab gesagt, jetzt gebe ich denen noch meine Chance. Aber trotzdem, irgendwie Enziferum hat es bei mir auch nie geschafft.
Also ich finde einige Songs ganz gut, die ich hin und wieder mal höre, aber irgendwie der Großteil bleibt mir nicht so richtig im Ohr. Also ich habe versucht, mich da reinzuhören, aber irgendwie bin ich gescheitert. Und dann, ja mei, man muss nicht jede Band super toll finden.
Ich meine, sie haben ihren Status dort, wo er ist, sehr verdient. Sie machen solide Musik und sie haben eine große Anhängerschaft, die wirklich einfach dadurch gesammelt wurde, dass sie solide Auftritte abgeben. Also man kann wirklich nichts gegen diese Bands sagen, aber
das sind ja auch Bands, die, sag ich mal, diesen Pagan-Metal-Aufschwung überlebt haben und heute noch etabliert sind.
Genau.
Ich bin mir sicher, viele sind da dann auch inaktiv geworden danach. Das war ja diese Zeit, wo auch in München zumindest 2-mal im Jahr das Heidenfest und das Pagan-Fest waren, also so quasi ja. Einen Abend füllende Mini-Festivals, die so getourt sind. Ja, darüber wollten wir auch mal eine Folge machen, über die Pagan-Szene und ihren Untergang oder auch Nicht-Untergang, je nachdem, wie man das sieht. Jetzt würde ich sagen, das sind jetzt beides sehr verschiedene Einstiegsweisen in den Metal, aber ich würde beide nicht als den klassischen Weg beschreiben. Für mich ist und bleibt dieser klassische Weg irgendwie über diese Heavy- und Power-Metal-Szene, die viele in, sag ich mal, den Jahren 16 bis vielleicht 24 irgendwie mal hatten.
Denkst du da jetzt gerade an sowas wie Metallica oder Iron Maiden?
Iron Maiden mehr als Metallica, da die ja eher kein Power Metal oder Heavy Metal machen. Die sind ja dann eher, zumindest in alten Tagen, aus dieser Thrash-Richtung gekommen. Aber ich würde sagen, ja, Iron Maiden, Hammerfall, für die neueren Sachen jetzt wahrscheinlich, spielen wahrscheinlich auch Sabaton eine große Rolle.
Ich weiß nicht, bei Iron Maiden und auch bei Metallica, da habe ich immer so das Gefühl, dass vor allen Dingen so Leute 40 plus irgendwie Shirts von denen tragen. Oder bei Iron Maiden muss man eine Ausnahme machen, die ganzen Leute, die tatsächlich irgendwie alteingesessen im Metal sind und sich wirklich auch relativ gut auskennen. Ich habe selten Jungspunde irgendwie mit Iron Maiden Shirts gesehen und wenn, dann waren die häufig irgendwie zu groß und man hat gemerkt, dass die direkt irgendwie vom Vater einfach aus dem Kleiderschrank genommen wurden oder so. Also
jetzt mal völlig abgesehen von den Leuten, die diese Shirts zufällig im H&M kaufen.
Ja, genau. Das gibt's ja auch zuhauf. Aber ich hatte irgendwie nie den Eindruck, dass das wirklich so der Einstieg irgendwie in die Metal-Szene ist. Irgendwie war das immer etwas, das man sich nach und nach erst erschlossen hat, nachdem man schon so ein paar Stadien durchlaufen hat. Da ist Powerwolf, wie du, weil du die vorher nanntest, ja, komplett anders.
Sabaton. Power Metal, sagte ich.
Ach so. Ja. Für Sabaton gilt das Gleiche. Das ist was völlig anderes, weil die haben einfach Themen, die sofort catchen und die haben vor allen Dingen auch große Shows.
Richtig. Also würdest du gar nicht so sehr unterschreiben, dass viele Einstiegsleute über diese Heavy Power Szene kommen?
Vielleicht ist das einfach auch ein subjektiver Eindruck, den ich so von deutschen Festivals oder sowas mitgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es im Ausland ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so im US-amerikanischen Bereich, dass da durchaus sehr viel über Metallica beispielsweise läuft. Aber hierzulande habe ich nicht den Eindruck, ne.
Okay, was würdest du sagen, ist eher so die Einstiegsdroge?
Also ich rede jetzt natürlich mit einem gewissen zeitlichen Abstand davon, weil naturgemäß hat man jetzt mit fast 30 Jahren natürlich nicht mehr diesen Kontakt zu diesen 14-, 15-jährigen Unspunden unbedingt.
Und was ich dazu sagen möchte, wir reden jetzt nicht von den 80ern, sondern wir reden jetzt eher von jetzt.
Ja. Aber wenn ich an die Zeit zurückdenke, da war es dann häufig sowas wie beispielsweise Children of Bodom. Gut, dass die heute nicht mehr aktiv sind, nachdem Alexi Laiho gestorben ist, ist ja natürlich irgendwo logisch.
Aber die hatten sich ja auch davor schon aufgelöst.
Ja, aber kurz davor, ne? Das ist noch nicht so lange gewesen.
Ja, vielleicht 2 Jahre davor oder so.
Also, die waren ja wirklich so eine richtige Größe. Und wenn ich daran zurückdenke, in der Schule, irgendwie jeder Dritte hatte irgendwie so ein Slipknot oder Children of Bodom Shirt an. Und das war halt häufig einfach so eine etwas neuere oder modernere Spielweise des Metals, die aber melodisch sehr zugänglich ist. Und so ein bisschen mit diesem Lifestyle, mit diesen schwarzen Fingernägeln einhergeht.
Aber ich würde jetzt bei Children of Bodom irgendwie so aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, das ist vielleicht der Einstieg in den härteren Metal. Leute, die davor softeren Metal gehört haben, Klassiker, Iron Maiden, Hard Rock, Größen, die fangen dann mit Children of Bodom an, in den härteren Metal einzusteigen. So würde ich das sagen.
Prost.
Dazu erstmal ein Prost.
Ein allgemeines Zwischenprost. Ja, es kann schon sein. Es ist halt die Frage, ob wirklich Children of Bodom dann diesen Weg ebnet und vor allen Dingen in welche Richtung, weil Children of Bodom, die haben halt meistens so eher dieses melodische Grundgerüst, vielleicht so ein bisschen in Richtung Death reingehend. Aber das finde ich dann schon sehr weit hergeholt. Ich meine, da gab es dann schon so ganz andere Größen. Cannibal Corpse waren ja immer so diese große Marktführer, über die es dann auch plötzlich tausende Memes gibt, wenn dieser Corpse-Grinder da einfach mit seinem Genick, das direkt in das Gesicht übergeht, einfach dasteht.
Oder solche Memes wie, das ist so grausam wie ein Cannibal Corpse Plattencover oder so.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das dann tatsächlich noch viel mehr Leute da wirklich reingeholt hat. Nee, bei Children of Bodom kann ich es schon verstehen. Die haben auch so Synthesizer mit drin und sowas. Das macht das Ganze einfach echt offen zugänglich. Und
sie hatten solche Popcover, bekannte Cover von Madonna und so weiter.
Ah, ja, ja. Britney Spears war ja eins, ne? Oops, I Did It Again, glaube ich, haben sie gemacht.
Ja, das hat ihnen bestimmt ein bisschen Reichweite gebracht. Auch wenn das weit vor der Zeit von Spotify und Co. war, wo man Reichweite so einfach messen konnte.
Aber weil wir das Thema gerade schon so ein bisschen angeschnitten hatten, es gibt so grundsätzliche Richtungen, die sich irgendwie mittlerweile verlaufen hatten, die in diesen Einsteigerbereich zählen. Ich denke da ganz krass an diese ganze Metalcore-Geschichten. Kai Hon damals, wie Butter the Bread with Butter, wie hießen sie alle?
Eskimo Callboy,
Bring Me the Horizon,
Asking Alexander,
Suicide Silence und so weiter und so fort. Das war eine riesige Szene, die plötzlich innerhalb weniger Jahre aufgetreten ist und die ganz viele, vor allen Dingen junge Leute abgeholt hat.
Ja, das waren ja dann wahrscheinlich auch so 16-plus-Leute.
Ja, genau. Aber ganz viele von diesen älter eingesessenen Metal-Fans, sage ich mal, so ziemlich auf den Sack gegangen ist irgendwie, hatte ich den Eindruck.
Ja, das kann gut sein, dass denen das ein bisschen zu abgedreht war. Obwohl man sagen muss, ja, Metal ist ja aus der Rebellion an sich entstanden und irgendwann war das, was die Alten gemacht haben, die alten Größen, nicht mehr rebellisch. Also haben junge Bands irgendwas anderes Rebellisches gemacht.
Und das hat sich sehr an diese Emo-Szene angenähert, die es heute auch überhaupt nicht mehr gibt. Also weiß nicht, diese ganzen Leute, ich habe selbst damals Vans gehabt, so, ja, diese Schachbrettmuster-Vans und sowas, was halt einfach voll in war und dazu noch so dieser typische Pali-Schal und die schwarzen Fingernägel und dann malt man sich noch irgendwie so mit Eyeliner in die Fresse und dann versucht man dauernd auszudrücken, dass es ja ganz wichtig ist, dass man auf die ganzen Gefühle achtet.
Ja, ich glaube, die Fans dieser Bands sind, waren wahrscheinlich damals 16 plus und sind jetzt auch gealtert. Und ich glaube, die Bands sind mit ihnen gealtert und machen jetzt auch nicht mehr das, was sie damals gemacht haben.
Und viele Fans haben sich sehr stark auch von ihrem damaligen Hörverhalten entfernt. Also, wenn ich so an meinen Bekanntenkreis denke, die allermeisten davon sind jetzt irgendwie erwachsen.
Versicherungsvertreter.
Versicherungsvertreter und hören halt irgendwie jetzt so
Jazz.
Nein, schon so alternativeres Zeug, aber eher sowas, was auch mal in den Charts läuft. Also so, keine Ahnung, wie heißt denn dieser blonde, rothaarige Ire da, der da.
Ed Sheeran.
Ja, den meine ich da, genau. Also sowas hören die halt.
Findest
gern.
Du den sehr alternativ? Ich hätte das jetzt schon eher in die Mainstream-Schublade gesteckt.
Ich glaube, dass sich viele Leute, die ihn hören, alternativ vorkommen.
Okay. Glaubst du, der Metal hat in den letzten Jahren oder über seine ganze Existenz, so lange gibt es ihn ja noch nicht, ich würde mal sagen, keine 100 Jahre.
Es könnte ein guter Zeitraum sein, wobei man jetzt ja anfangen könnte zu diskutieren, inwiefern Wagner oder Mahler damals schon Metal waren, wenn die da plötzlich so einen Octobuster hingestellt haben, mit dem sie da irgendwie so nochmal tiefer und härtere Sounds machen können und sowas.
Wie der berühmte und legendäre Joey DeMaio schon immer sagte, Richard Wagner war der erste Metal-Komponist. Und er ist die Wiedergeburt von Richard Wagner. Nein, gut, sagen wir mal, wir haben jetzt 2020 grob geschätzt und Metal gibt es vielleicht seit Ende der 60er. Sagen wir 60 Jahre gibt es den Metal also schon. Auf jeden Fall. Innerhalb dieser Jahre, glaubst du, hat sich da wellenförmig an Popularität und Unpopularität bewegt, dass es immer so Hochs und Tiefs gab? Wenn ich jetzt die letzten Jahre so zurückdenke, würde ich sagen, jetzt sind wir in einem eher Tief. Aber so Anfang der 2000er mit der Geburt des New Metals als Genre war es vielleicht eher ein Hoch und wo der Metal dann auch in den Charts mal war.
Ja, ich weiß nicht, ich würde die Wellen wahrscheinlich etwas größer fassen als du und sagen, dass es halt vor allen Dingen ein großes High gab damals, als so diese ganzen Bands wie Black Sabbath und sowas aufkamen, die waren ja damals schon bekannt, ne? Es war ja nichts, was irgendwie unbekannt war. Und dann gab's. Die
hatten halt nicht viel Konkurrenz.
Ja, genau. Dann gab's aber eine ziemliche Abflachung, so in den 80ern. Da lief das dann doch sehr unter der Hand. 90er auch noch gut, da kam dann irgendwann der Death Metal auf, der das Ganze mit seinen Surfer-Shorts da irgendwie wieder hat aufleben lassen.
Aber zurück zu den 80ern noch ganz kurz. Da kam ja diese Glam-Metal-Phase auf, wo der Metal dann auch eher softer wurde und wieder massentauglicher. Also hatte er vielleicht auch ein kleines Hoch, zumindest nicht in den extremeren Richtungen.
Vielleicht ist es auch einfach zu pauschalisierend, wenn man wirklich vom Metal im Allgemeinen spricht, sondern müsste eigentlich wirklich so die einzelnen Genreentwicklungen quasi betrachten, weil da merkt man wirklich, dass das Ganze auf und ab ging. Aber soweit ich richtig informiert bin, gibt es dazu ja eh noch bald eine Folge eventuell, wo wir auch noch uns ausgiebig über die ganzen Genres unterhalten werden.
Richtig, seit längerem plane ich mit einem bekannten Musikwissenschaftler eine Folge über Musikgenres im Allgemeinen und der Abgrenzung zu, wann ist es nur ein thematisches Konzept und wann ist es ein echtes Genre. Und der Musikwissenschaftler bist du.
Ah.
Aber da diese Folge heute relativ spontan aufgenommen wurde und dieses Thema vermutlich etwas mehr Vorbereitungszeit braucht, haben wir uns heute für ein anderes Thema entschieden. Gut, Wie möchtest du weitermachen? Oder soll ich weitermachen?
Ich wüsste was.
Okay.
Wie denkst du denn, wie wichtig beispielsweise MTV war damals? Also, wenn ich daran zurückdenke, wie die Leute einfach in ihren Zimmern geflaggt sind, diese Musikvideos gehört haben von Bring Me to the Life von hier Evanescence damals und so. Ich kann mir vorstellen, dass das einen riesigen Impact hatte. Warst du da selbst so? Wie war das bei dir?
Ich muss sagen, ich glaube, MTV hat mich gar nicht getroffen und es ist etwas gewesen, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Und diese Hochzeit von MTV, wann war die? Auch so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da habe ich noch gar nicht so aktiv Musik gehört. Ich bin ja dann erst so, weiß nicht, mit 15 bis 20 in den Metal eingetaucht. Und MTV ist wirklich relativ weit an mir vorbeigegangen. Aber ich spreche ja nicht für alle. Und ich glaube, dass MTV schon einen großen Impact auf das Musikhörverhalten hatte in diesem Zeitraum. In einer der letzten Podcast-Folgen habe ich auch mal erwähnt, wann das MTV in den 90ern irgendwie nach Deutschland gekommen ist. In den USA gab es das, glaube ich, schon früher. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche Folge es war. Wer es noch weiß, kann mir ja schreiben. Also ich glaube, dass MTV einen großen Impact hatte, auch darauf, wie Musik konsumiert wurde. Jetzt weiß ich wieder, es war die Folge mit den Musikvideos. MTV war die erste Plattform, die damals im Free-TV zugänglich war, die Musikvideos nach Deutschland oder Europa gebracht hat. Und ich denke, dass das sowohl für die Musikvideos ein großer Sprung nach vorne war, also von der Popularität ein Musikvideo zu drehen als Band, und auch von der Musikhörverhalten. Wie war es bei dir? Hast du viel MTV geguckt?
Also ich muss dazu sagen, ich bin ja in einem Musikinternat hauptsächlich groß geworden und bin immer nur nach Hause gefahren, wenn Ferien waren, zu meinen Eltern. Die haben in Rheinland-Pfalz gewohnt damals. Meine Schule war in Bayern. Ich hatte noch eine 2 Jahre jüngere Schwester. Die Ferien waren also immer unterschiedlich. Und häufig war es so, dass meine Eltern halt dann beispielsweise keinen Urlaub hatten in der Zeit und ich dann tagsüber relativ alleine zu Hause rumsaß. Was nicht schlimm war, ich hatte ein bisschen Ruhe für mich und abends war es super cool, die ganze Familie um mich rum zu haben. Im Internat gab es kein Fernsehen. Aber sobald ich zu Hause war, habe ich halt quasi dann fast den ganzen Tag über eigentlich MTV angeschalten gehabt. Da liefen dann damals noch so diese ganzen Sachen wie La Fee und sowas. Aber eben auch so Zeug wie beispielsweise Marilyn Manson, Beautiful People. So Zeug, was heute beispielsweise sehr häufig noch im Born to Rock läuft. Diese Münchner Partyclub, den es da in der Nähe vom Hirschgarten gibt.
Partyclub? Gibt es auch andere Clubs? Außer Motorradclubs?
Ja, also mal, ja, also wir reden ja vom Metal-Bereich, also da sind Clubs ja, glaube ich, so allgemein nicht so weit verbreitet. Häufig sind es ja eher Kneipen oder Bars oder irgendwie sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Aber dass das so ein Club ist, wo man auch irgendwie tanzen kann oder sowas, das ist nicht ganz so häufig.
Da gibt es in jeder großen Stadt wahrscheinlich nur ein oder zwei.
Ja, genau. Und da laufen aber trotzdem immer so diese Standard-Playlist mit diesen ganzen Songs, die damals eben auf MTV laufen. Gut, man muss dazu sagen, dass die Klientel häufig auch eher so die Richtung ist, die dieses Mainstream-Metal, wenn man das so nennen will, gerne hört. Und das ist weniger wertend gemeint, als es vielleicht klingt. Es ist halt einfach so. Es ist, kann Spaß machen, wirklich dort zu sein, aber es ist nie so, dass man da irgendwie alternative Untergrundgeheimtipps irgendwie hört oder sowas.
Ja, da geht es ja wirklich dann eher um den Feier-Aspekt. Ist die Musik feier und tanzbar?
Genau.
Und jetzt da eine Underground-Depressive-Black-Metal-Band zu hören, ist eher unwahrscheinlich.
Exakt.
Aber wie sind wir jetzt denn darauf überhaupt gekommen? Achso, dass das die Musik von damals von MTV war.
Ja, genau. sowas lief halt häufig. Und damals gab es ja auch so ganze Reihen, ich habe gerade eben schon La Fée genannt. Das war ja so eine richtig große Richtung, dieses Gothic Metal. Das ist ja, hat sich ja ganz stark auch als Einsteigerszene irgendwie bewahrheitet. Da gab es dann so Nu Pagadi, aber natürlich haben auch irgendwie die Leute alle so Nightwish gehört und alles, was irgendwie so ein bisschen in Richtung gefühlsvoll, aber trotzdem kräftig war. Gut, Asp kam ein bisschen später, aber...
Aber dieses ganze La Fée-Zeug war ja eher so Gothic angehauchter Pop, würde ich mal sagen.
Absolut. Es war absolut Gothic angehauchter Pop, aber es hat ganz viele Leute abgeholt. Das kam ja auch völlig aus der riesigen Musikindustrie. Die haben einfach gemerkt, okay, das verkauft sich gerade gut, das produzieren wir jetzt. Und es hat aber massenweise Leute abgeholt, die ansonsten, glaube ich, nie wirklich im Metal-Bereich irgendwie mal reingeschnuppert hätten.
Und glaubst du, dass die Leute danach auch tiefer gegangen sind?
Ein paar vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man darüber beispielsweise zu Umf gekommen ist oder sowas, dass man dann schon auch den Brückenschlag ganz schnell kriegt zu Disturbed und dann irgendwie so ja, zumindest an dieser oberflächlicheren Metal-Richtung schon irgendwo kratzt.
Bei Umf waren ja jetzt letztens erst in den sozialen Medien sehr verbreitet, da sie aufgehört haben.
Und ja, der Sänger hat aufgehört, vor allen Dingen, weil er christlich geworden ist. Dazu hat er mehrere Interviews gegeben und sich nicht mehr identifizieren kann damit, mit dem ganzen Zeug, was er halt vorher gesungen hat. Und deswegen hat er dort aufgehört. Und ohne ihn ist halt so nix.
Ja, also wie du das jetzt gesagt hast, klingt es so, als ob die anderen Mitglieder noch weitermachen würden. Aber die Band wird es nicht mehr geben, oder?
Das bezweifle ich sehr stark. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie vielleicht vereinzelt noch irgendwie musikalische Richtungen irgendwie anstreben, aber sicher nicht mehr als weiter fortführendes Projekt, ne.
Gut, dann haben wir jetzt schon zwei verschiedene Thesen aufgestellt, wie man in den Metal kommen könnte. Du würdest sagen, über diesen Gothic angehauchten Pop und Musik, die auf MTV lief. Ich würde irgendwie sagen, so über die Heavy Old School Power Metal Schiene. Und wie glaubst du, wenn man auf irgendeine von den genannten und vielen nicht genannten Arten in den Metal gefunden hat, wie kommt man dann davon in die noch extremeren Subgenres?
Ich glaube, da braucht es dann wirklich schon mal dieses Erlebnis, dass man irgendwie mal auf einem Konzert gewesen ist, vielleicht ein, zwei Leute kennengelernt haben, die sich auch für die Richtung interessieren, vielleicht auch mal auf ein etwas größeres Festival gefahren ist oder sowas. Und dann passiert dieses interessante Phänomen, dass man versucht weiterzuschauen, welche Musik es gibt. Und mir fällt gerade ganz spontan Cradle of Filth ein, wenn es um Black Metal geht, weil die halt einfach so diesen idealen Brückenschlag quasi geschlagen haben von diesem symphonischen, sehr femininen, angehauchten Gothic-Rock hin zu, ja, sehr, sehr seichtem Black Metal, der trotzdem noch schwarz lackierte Fingernägel hat und auch gerne mit Eyelinern spielt. Aber das ist schon von der ganzen Spielrichtung und sowas her und von der ganzen Symbolik, die dahinter steht, von den Texten, ist das schon sehr, sehr viel härter. Und wenn man diesen Sprung geschafft hat, dann glaube ich, fällt es einem auch leichter, plötzlich irgendwie ganz neue Bands zu entdecken, die in völlig andere Genres gehen.
Okay. Also Cradle of Filth würdest du als eine der Wegbereiter bezeichnen?
Ja, was heißt Wegbereiter? Also ich kann mir, wir reden hier von Einstiegsbands, ne? Das ist halt so eine Band, wenn man, keine Ahnung, mit 14 Jahren zum ersten Mal irgendwie ein bisschen was Härteres gehört hat und dann mit 16 oder 17 findest du das vielleicht ganz cool und sowas und denkst dir, ach cool, hier, Cradle of Filth, Danny Filth, das kann man auch noch so ein bisschen hypen, wie so ein Popstar, ne? Der kommt vielleicht auch mal in irgendwelchen Bravos vor oder sowas noch. Und später dann entwickelt sich das halt und manifestiert sich. Aber ja, definitiv ist das quasi so ein Einstieg oder so ein Kanalbereiter, doch, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
Jetzt, wo du gerade Bravo oder Klatschzeitungen sagst, fällt mir wieder der Lieblingsstar des Rocks oder Metals ein der deutschen Klatschzeitungen Till Lindemann.
Wichtiges Thema.
Ich denke, dass auch viele, die aus den Gefilden, die du vorher so genannt hast, so dieses Gothic-Rock-mäßige, dann auch auf Rammstein gekommen sind, die ja international unbeschritten super erfolgreich sind.
Also, dass Rammstein unbestritten eine riesige Nummer 1 Exportgeschichte von deutschem härteren Rock oder, wenn man es Metal nennen will, Metal ist, ja, was ganz krass bei denen ist, ist halt, dass sie eine Riesenshow machen und dass sie mit diesem tief gerollten R, dieser hartdeutschen Aussprache, dass sie dadurch wirklich Alleinstellungskriterien geschaffen haben, die international sehr angekommen sind. Und zwar auch gerade bei jüngerem Publikum mit den kontroversen Texten und so weiter und so fort, ja.
Gut, im Ausland, denke ich mal, sind die kontroversen Texte nicht das Entscheidungsmerkmal gewesen, da die es ja kaum verstanden haben. Aber wahrscheinlich ja, dieses, wie die Worte betont werden, klingt wahrscheinlich für Leute, die kein Deutsch können, im nicht deutschsprachigen Ausland wahrscheinlich auch sehr beeindruckend. Ich meine, wir hören auch hin und wieder Bands, die auf Schwedisch, Finnisch, Norwegisch singen, wo wir auch kein Wort verstehen, einfach weil es schön klingt.
Ja, und nicht zuletzt, gerade weil es halt eine deutsche Band ist, durchaus auch diese nationalsozialistische Assoziation dabei. Also, dass das halt dieses typisch Deutsche ist, das da durchklingen soll, ohne aber, dass es tatsächlich irgendwie nationalsozialistisch ist.
Ja, allein die Symbolik, wie es auf den Shows aussieht, ist eine Anspielung darauf, ohne das jetzt irgendwie zu verherrlichen, aber wie die Fahnen mit dem R in der Mitte dargestellt werden und alles, ist alles eine riesige Anspielung darauf, ohne dass die Band jetzt da irgendwelches Gedankengut teilen würde.
Also es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel her und es catcht auf jeden Fall gerade junge Leute, natürlich. Und dass man dadurch anfängt, auch weiter einzusteigen, ist durchaus verständlich, ja.
Glaubst du, wir können jetzt spontan zu jedem größeren Metal-Genre eine Einstiegsband sagen, wo wir glauben, die haben bestimmt viele Leute dahin gebracht? Also bei Black Metal hast du ja jetzt schon Cradle of Filth genannt, beim Death Metal vielleicht solche Größen wie Cannibal Corpse, die ja auch ein gewisses Skandalpotenzial immer hatten und bestimmt auch einige indizierte Alben oder Albumcover produziert haben. Was würdest du sagen? Ja, beim Thrash Metal war es bestimmt Metallica.
Ja, international bestimmt. Allerdings auch ganz stark sowas wie Anthrax.
Ja.
Also die ziehen ja wirklich, allein dadurch, dass sie auch diese fette Big Four Tour damals gefahren sind mit Metallica, Megadeth und
Slayer.
Damit ist auch schon gleich die zweite Thrash-Richtung genannt. Also die werden auf jeden Fall ganz viel gezogen haben. Slayer natürlich hier. Was gibt es Geileres als God Hates Us All irgendwie zu singen und
gleichzeitig diesen
etwas südamerikanisch ausschauenden Tom Araya da irgendwie vor Gesicht zu haben, der selbst Katholik ist eigentlich und das Ganze doch gar nicht so böse meint. Und das ist halt einfach, natürlich ist das geil und natürlich ist das ein richtig cooles Feeling, dort mitzusingen, ja.
Was gibt's noch für große Genres im Metal? Den New Metal. Wobei der ja schon fast wieder Mainstream angehaucht war.
Ich glaube, der New Metal ist eben eines dieser Genres, die einstiegsverleitend sind. Also mit New Metal wird man überhaupt erst an den richtigen Metal herangeführt. Das ist ja eigentlich so eine Symbiose aus diesem ganzen Rap-Genre und dann das Ganze schön mit Metal vermischt. Ich glaube, diese Vermischung von Stilen, die nicht nur dem Metal inhärent sind, sondern auch noch von außen kommen. Ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, wie man irgendwie da reinkommt.
Weitere so richtig große Metal-Subgenres fallen mir jetzt gar nicht ein. Alles, was mir jetzt noch einfällt, wäre eher so nischig.
Also, weil wir vorhin Black und Death noch hatten, ich glaube, da muss man auch noch eine ganz, ganz große Band nennen, die heute auch noch immer wieder in den Schlagzeilen steht. Das ist Behemoth.
Ja.
Also allein durch ihre ganze Bildgewaltigkeit und wie sie tatsächlich ein musikalisches Genre geprägt haben, das ist schon wirklich faszinierend und das zieht massenweise junge Leute an. Sie werden von verschiedenen Seiten mal ein bisschen belächelt, mal ein bisschen in die rechte Ecke gestellt, mal sind sie zu kontrovers für etwas. Also irgendwo, jeder hat irgendeine Erfahrung mit Behemoth, glaube ich, der schon länger im Metal unterwegs ist.
Der ja früher auch ganz krass in dieser satanischen Ecke war und sich da dann wieder so ein bisschen distanziert hat.
Und heute ist ein Nergal, also der Sänger von Behemoth, sehr häufig in eher metrosexuellen Posen zu sehen, wie er sich halt irgendwie schön modisch gibt. Also auch sowas können die.
Der hat auch einen sehr aktiven Instagram-Account, den ich jedem empfehlen kann, der mal Langeweile hat. Man sieht ihn sehr häufig Sport machen.
Oder halbnackt mit einem Totenkopf vor dem Penis, ansonsten nicht viel mehr.
Aber er ist, glaube ich, immer noch sehr großer Musikfan. Man sieht häufig auch Bilder von irgendwelchen Platten, die er sich gekauft hat oder sonst was. Ist, glaube ich, noch nach wie vor ein Musikfan.
Absolut.
Das waren jetzt so die großen Einstiegsbands. Wie würdest du jetzt, wenn du eines Tages mal Kinder hast und sie dich fragen, was ist eigentlich Metal, kannst du mir da ein paar Sachen zeigen? Wie würdest du sie am Anfang daran heranführen?
Also ich denke, dass wenn es meine eigenen Kinder sind, dass sie sowieso schon sehr viel einfach damit konfrontiert werden, weil ich meine, es läuft halt. Über die Boxen, ich höre es halt immer
übers
wieder mal.
Übers
Babyfon werde ich es dann abspielen. Vielleicht nehme ich sie auch in ein Mixtape rein, so als gutes Screaming oder so. Nee, also ich würde ihnen empfehlen, am besten einfach selbst einfach mal auf ein Konzert oder Festival mitzukommen. Je nachdem, wie alt sie natürlich sind. Keine Ahnung, für 7-jährige Kinder gibt es ja beim Obscene Extreme, über das es ja auch schon zwei Folgen.
Eine Doppelfolge.
Eine ja. Doppelfolge gab. den sogenannten Kindergrinder, also eine Kinderaufbewahrungsstation in Tippies, direkt die, also die direkt vor dem Dixie-Klo stehen. Also vielleicht wäre ja sowas was für die.
Dann kannst du dir in Ruhe die Konzerte angucken. Ich kenne tatsächlich so einen Kinderaufbewahrungsort nur von einem anderen Festival und das geht sehr viel gediegener zu als das Obscene Extreme, nämlich das WGT, das Wave Gothic Treffen. Kennst du noch andere Festivals, die jemals so einen Kinderhort angeboten haben, vom Festival selbst organisiert?
Also spontan fällt mir nichts ein, wobei ich irgendwie im Kopf habe, dass beim Wacken auch irgendwie eine Art Kinderbetreuung angeboten wurde. Zumindest gab es da mal so auch kleine Auflagen von diesen kleinen Shirts und sowas, die dann extra dort vertrieben werden sollten. Aber das ist jetzt nur, ich selbst war nie da, das ist jetzt nur reine Spekulation. Ansonsten ist das schon ein wichtiges Thema. Also schaut, wo ihr mit euren Kindern bleibt, wenn ihr auf Festivals fahrt. Ne? Lasst die nicht zu Hause für 3 Tage.
Und auch nicht im Zelt.
Ich muss euch jetzt mal eine grandiose Sache mitteilen. Wir haben nämlich, um nicht ständig aufstehen zu müssen, eine Kühlbox befüllt mit unserem Bier. Die läuft jetzt hier die ganze Zeit, also die ist elektrisch, die ist echt extra angesteckt und wir gönnen uns jetzt ein neues Bier, würde ich sagen, oder?
Und müssen dafür nicht mal aufstehen. Ich will dazu sagen, dass diese Kühlbox hier schon, du hast es genau wieder zugemacht, dass diese Kühlbox hier in diesem Zimmer, wo wir aufnehmen, schon vorher stand, aber ich sie einfach jetzt angesteckt habe und mit Bier befüllt habe für die Folge. Ah, schön kühl.
Falls man da manchmal so ein Surren zwischendurch hören sollte.
Das ist nicht der Vibrator vom Raffi, sondern der
Kühlbox. Zum Wohle dir, Marco.
Okay, mir fällt jetzt persönlich gar nicht mehr so viel ein, um über Metal als Einstieg zu reden. Wir können jetzt beide noch ein Album sagen, das wir jemanden empfehlen würden, der gerne mit Metal anfangen wollen würde. Der sich da gerne reinhören würde. Ich kann auch gerne anfangen, dann kannst du noch ein bisschen überlegen. Ich würde meinem 14-jährigen Ich, das noch kein Metal gehört hat, weil ich erst mit 15 angefangen habe, empfehlen, fang doch mal an mit der Number of the Beast von Iron Maiden. Welches Album würdest du mir empfehlen, wenn ich 14 wäre?
Also ich finde Number of the Beast auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Bevor ich jetzt sage, um was es sich bei mir handeln würde, würde ich aber gerne nochmal von dir wissen, wieso. Was findest du daran so gut, gerade für dieses Alter? Warum soll das genau der richtige Einstieg sein?
Ich finde, solche Sachen wie Iron Maiden verbinden eine gewisse Härte mit sehr, sehr, sehr viel Melodie. Also man wird seicht an das härtere Musikgenre herangeführt, aber ist noch melodisch und zugleich komplex unterwegs und der Gesang ist noch nicht zu extrem. Es ist quasi schon noch sehr melodisch gesungen, keine Shouts, keine Growls, keine Screams.
Also das auf jeden Fall ein zumindest gesanglich recht seichter Einstieg, ja.
Ja.
Und von der Musik auf jeden Fall sehr bedeutend. Also damit kriegt man auf jeden Fall wirklich eine solide Grundbasis, sage ich mal, was auch sämtliche weitere Entwicklungen angeht. Bei mir wäre es sehr wahrscheinlich die Kings of Metal von Manowar. Jetzt wird es, du lachst schon, jetzt wird es da sicherlich so ganz unterschiedliche Reaktionen geben, weil es gibt so dieses eine Lager, das feiert Manowar ohne Ende und steht wahrscheinlich jetzt schon irgendwie mit der erhobenen Faust und der anderen Hand da dran. So,
dem symbolischen
so,
Hammer.
Ja, dem Symbol, hier dieses typische Manowar-Symbol so da. Und die andere Hälfte, die schüttelt gerade wahrscheinlich den Kopf und denkt sich, ach, diese Trottel, ne, diese unglaublich truen Leute oder so, ist hier Joey DeMaio, der irgendwie meint, dass er irgendwie der Allergrößte ist und sowas. Ja, ist er vielleicht auch. Aber die vermitteln wirklich geniale Grundlagen. Dieses Album ist von vorne bis hinten so geil durchkonzipiert. Man merkt so richtig, wie großkotzig die eigentlich sein können, allein in ihrem titelgebenden Song, dass sie die Könige des Metals sind. Und trotzdem hat man das, was du auch gerade eben beschrieben hattest, dieses Melodische, auch diese Gesangsstimme, die nicht im Screamen ist, sondern einfach nur in dieser sehr kraftvollen oberen Tonregistern unterwegs ist. Und vor allen Dingen schafft man dadurch wirklich geniale Sprünge zu anderen Musiken. Also Kings of Metal von Manowar an alle 14-Jährigen da draußen, die uns gerade hören, hört es.
Ich, der jetzt schon sehr viele Manowar-Songs kennt, aber nicht alle Alben auswendig, welche Songs sind da so drauf?
Also da hat man auf jeden Fall natürlich den titelgebenden Song Kings of Metal, in dem sie, wie gesagt, sich selbst sehr anpreisen. Dann hat man beispielsweise Pleasure Slaves, wegen dem sie auch sehr in Verruf geraten sind damals, weil das angeblich sehr frauenverachtend ist. Es ist halt fiktional geschrieben, aber es geht halt schon sehr darum, wie man irgendwie, als man seine Dominanz gegenüber Frauen zeigt. Dann hat man da sowas wie Heart of Steel drauf, was eine richtig schöne Ballade ist und die sogar in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Also je nachdem, wo du die CD gekauft hast, ob du sie beispielsweise in Deutschland gekauft hast, ich hab ein Herz aus Stahl, da singen sie dann halt so, ich reite Kometen.
Aber nur den kompletten Song? Ich erinnere mich an eine Version, wo sie nur den Refrain dann so ein bisschen übersetzt haben.
Nee, soweit ich weiß, ist es der komplette Song. Also wie okay. Gesagt, die Strophe ist ja, I ride a comet, my plane is down to stay, there's only one way home. Und das singen sie auf Deutsch auch. Ich ride Kometen.
Und eine weitere Ballade ist drauf, The Crown and the Ring.
Ja, The Crown and the Ring ist auf jeden Fall auch drauf, ja.
Okay. Ich würde an dieser Stelle unsere Diskussion über den Einstieg und die Einstiegsdroge des Metals beenden. Jetzt haben wir hier viele Theorien aufgestellt und Geschichten erzählt, wie es bei uns war. Aber wie war es denn bei euch? Habt ihr auch interessante Geschichten zum Thema Einstieg in den Metal? Wenn ja, dann schreibt mir auf Instagram oder per E-Mail an podcast@entoria.de. Ich bin gespannt. Wir haben hier im Podcast zum Abschluss immer noch eine letzte Tradition. Und da du wieder Gast hier bist, darfst du den schlechten Witz erzählen.
Ja, ich war beim Optiker.
Geht schon mal gut los.
Und als ich die Rechnung gesehen habe, dachte ich mir, ich sehe nicht richtig.
Oh Mann. Und das auch noch, nachdem man beim Optiker war. Okay, dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Teil des Schiffs,
Teil der Crew,
Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs.